Ja, es ist schön, wieder hier diese Gemeinde zu sein, zu predigen. Wenn wir dabei schon sind, die Überschriften zu vergleichen, bei mir steht in Matthäus 5 die Bergpredigt, Maßstäbe, die herausfordern. Nun, eigentlich dieser Begriff herausfordern ist das, was ich am meisten unterstreichen möchte. Denn wenn ich persönlich diese Verse lese von der Seligpreisung, denke ich immer wieder, nee, tut mir leid, schaffe ich nicht. Also das alles, was da drin ist, da komme ich nicht anweise daran, wie es sein sollte. Dennoch ist das eine ganz, ganz wichtige Stelle in der Bibel, wo wir tatsächlich häufig herausgefordert werden. Ich möchte erstmal Vers 1 und 2 vorlesen. Da steht bei mir, als Jesus die Menschenmengen sah, stieg er auf einen Berg, er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und da begann er, sie zu unterweisen. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir hier sind. Es war kein Berg, aber ich möchte bitten, dass du uns unterweist. Ich möchte bitten, dass du uns was sagst, dass wir nach Hause gehen und wirklich merken, Jesus, dass dein Wort uns angesprochen hat. Wirke du, Heiligen Geist, mitten unter uns. Amen. Nun, was ich tun möchte, ist erst einmal bitten, dass diese Verse 3 bis, wann war das, haben wir gesagt, 9, dann auf der Wand hier drauf projiziert werden. Das ist diese Übersetzung, was wir wahrscheinlich kennen aus der Luther-Übersetzung, Luther 84, bis zu Vers 10. Und ich werde von meiner Übersetzung, das ist Hoffnung für alle, immer wieder lesen und ein bisschen vergleichen, weil das ist uns einfach so bekannt. Da steht: Glücklich sind, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind, denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Oder selig sind, die da geistlich arm sind, denn das Himmelreich ist ihr. Genau. Okay, gut. Meine Übersetzung ist ein bisschen älter, so 1912 habe ich genommen. Geistlich arm zu sein, ist das nicht, wonach wir uns immer gestrebt haben? Irgendwie nicht, oder? Also wenn ich hier vorne stehe und ich weiß noch ganz genau, wie ich damals auf der Bibelschule war und morgens haben wir Frühstück zusammen gehabt und dann hat man auch die Geburtstagskinder gesegnet. Und einmal kam ein Dozent dahin und hat für eine junge Frau gebetet, Herr, ich möchte, dass sie dick und fett wird in deinem Namen. Er meinte geistlich und sie war entsetzt. Sie kam aus Italien und da war natürlich dieses Schlankheitsideal denn da. Also das ist nicht, was eigentlich immer so unser Ideal ist. Aber wir wollen im Glauben stark werden. Wir wollen reich gesegnet sein. Und dann kommt etwas hin, selig sind, die da geistlich arm sind. Denn das Himmelreich ist ihr. Ich glaube, dieser Vers ist wahrscheinlich einer von den vielen Versen, die sehr, sehr schwierig ist zu verstehen, anzuwenden. Bei mir steht es noch einmal, glücklich sind die, die erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Denn ihnen gehört die neue Welt Gottes. Frage, wie sieht es aus in unserer Gottesbeziehung? Sind wir stolz? Gott, ich schaffe alles und manchmal sogar mit dir. Häufig auch ohne. Sind wir davon überzeugt, dass wir wirklich Überwinder sind? Oder sind wir in Christus Überwinder? Manchmal ist es sehr leicht, dass der Teufel ohne es, dass wir es merken, hereinschleicht und uns ein gewisses Gefühl gibt, was zu sein, stolz zu sein, besser zu sein, unabhängiger zu sein. Aber gerade eben, wenn wir unsere Beziehung mit Gott betrachten, merken wir, wie abhängig wir von Gott sind. Man kann zum Beispiel in einer Gemeinde etwas tun. Man kann sich hinein investieren, man kann predigen, man kann Mitarbeiter ausbilden, man kann wirklich gut sein Bestes auch geben. Und am Ende passiert nichts. Oder noch schlimmer manchmal, die, in denen man investiert hat, gehen weg. Es gab Probleme, Unterschiede, neue Arbeitsstelle, man hat woanders studiert und am Ende ist weniger da als vorher. Und dann geht man weiter und dann irgendwie tut man genau das Gleiche und plötzlich sehen Leute doch dazu. Da Leute finden dann neue geistliche Zuhause. Und hat man wirklich was Grundlegendes verändert? Ehrlich gesagt manchmal nicht. Wir sind so abhängig von Gott, von das, was er tun möchte zu seinem Zeitpunkt. Wir müssen lernen, vor Gott zu stehen und sagen, Herr, ohne dich kann ich wirklich nichts. Herr, ohne dich werde ich echt nicht weitermachen wollen und nicht weitermachen können. Aber ich erkenne, wie abhängig ich von dir bin. Ich erkenne, dass ich ein Mensch bin, der es noch nicht mal würdig ist, in deine Nähe zu treten. Und weil ich dieses Erkenntnis habe und hatte, und weil ich Jesus in meinem Herzen aufgenommen habe, erst dann weiß ich, dass diese neue Welt mir zufallen wird. Dass Gott das geben wird. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern weil Gottes Gnade da ist. Und wir erkennen, wie arm und manchmal wie armselig wir sind, verglichen mit das, was Gott möchte. Und dennoch verspricht er den das Himmelreich zu geben. Der zweite Punkt hier, glücklich sind die bei mir Trauenden, denn sie werden Trost finden. Glücklich sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wie oft in unserem Leben haben wir Schwierigkeiten erlebt? Wie oft in unserem Leben können wir jetzt zurückblickend und sehen, wie wir hindurchgetragen worden sind. Meistens nicht, weil wir so toll waren. Meistens war es, mittendrin haben wir gedacht, Herr, wo bist du? Ich spüre dich nicht. Herr, wo bist du? Du bist so weit weg. Aber doch, am Ende haben wir hoffentlich alle gemerkt, wie Gott uns da hindurchgetragen hat. Vieles werden wir nicht verstehen. Vieles werden wir erst oben im Himmel verstehen können. Aber eins weiß ich, wir werden Trost finden können in unserem Gott. Viele Menschen lassen es aber noch nicht zu. Die hegen und pflegen eine Art Bitterkeit in sich, eine Art Groll, weil sie nicht vergeben wollen. Und wenn wir nicht vergeben, kann Gott uns nicht vergeben. Wenn wir nicht vergeben, werden wir Trost nicht empfangen können. Aber die wirklich trauernd, die wirklich hier arm sind, die werden hier ganz neu Trost finden, wenn wir Leid erleben. Wir haben häufig so diese Vorstellung, zumindest merke ich unbewusst bei mir und bewusst bei vielen anderen Menschen, wenn ich Christ bin, dann sollte eigentlich irgendwie glatt laufen. Eigentlich denkt man und erwartet man, hey Gott, ich bin dein Kind, da muss alles so irgendwie ganz gut sein. Aber wenn ich hier in die Bibel reinschaue, und besonders diese Seligpreisung, merke ich, wie viel anders das ist, als ich das erwarte. Wir werden Trost finden. Und auch wenn du momentan Trost brauchst, dann möchte ich euch darauf wirklich hinweisen, zum Kreuz ganz neu hinzukommen. Vers 5, glücklich sind die Sanftmutigen, ja, steht auch da, denn sie werden das Erdreich besitzen. Bei mir steht, glücklich sind die Friedfertigen, denn sie werden die ganze Welt besitzen. Es gibt kein Wort, womit ich mehr Schwierigkeiten in diesem ganzen Kontext habe, als mit diesem Wort Sanftmütigen. Also sanftmütig ist schon ein Begriff, der anders auch übersetzt werden kann. Ich lese ein paar Übersetzungen, die ich schon gefunden habe. Freundlich, liebenswürdig, sanft, zähm, wie ein Pferd, sacht, gelinde. Also sucht euch eins aus, bitte. Ja? Dieses Wort hat wirklich viel an Tiefgang. Jesus war sanft. Dennoch ging er in den Tempel hinein und hat diese Wechselmänner da herausgetrieben. Sanftmütig, demütig. Es geht schon darum, um eine gewisse Haltung. Große Männer und Frauen Gottes, die ich erlebt habe, haben eine gewisse innere Ruhe. Den speist nichts so schnell um. Die haben dieses, okay Gott, ich weiß weiterhin, du hast alles im Griff, auch wenn ich es nicht sehe. Eine gute Übersetzung, was ich einmal gehört habe, gut, Übersetzung ist es nicht, das ist eine Erklärung. Sanftmut bedeutet Kraft zu haben, jedoch das unter Kontrolle zu haben. Jesus war ein Mann, der wirklich wusste, er konnte eine ganze Legion von Engeln herbeirufen und die hätten alles vernichtet. Und danach tat er es nicht. Diese innere Ruhe, dieses in sich geborgen sein, diese Menschen werden die ganze Erde besitzen. Ich versuche mal, es umgekehrt zu machen. Wo haben wir wahrscheinlich die dummste Entscheidung unseres Lebens getroffen? Wahrscheinlich aus einem gewissen Impuls, eine Wut, eine Reaktion und manchmal eine Überreaktion. Wie oft haben wir vielleicht Sachen bereut? Und das hat auch vielleicht sogar lange Konsequenzen gehabt. Von Dingen, die wir nicht aus einer inneren Ruhe entschieden haben, sondern aus einer spontane, unüberlegte oder vielleicht sogar, wo wir gereizt wurden, etwas zu tun. Sanftmütige Menschen, friedfertige Menschen, diese innere Ruhe in sich haben, müssen nicht reagieren auf einen äußeren Reiz sofort. Weiter geht es. Selig sind die, die da hungern und durstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Wo haben wir zum letzten Mal Hunger und Durst gespürt? Nicht nach Gottes Wort, nicht nach Gemeinschaft, sondern wirklich nach Gerechtigkeit. Gestern war in Stade ein Treffen von der Nordwestbund, das ist eine Dachorganisation, in dem wir aus MV-Gemeinden hier im Norden alle zusammengeschlossen sind. Und wir waren gut 25 Vertreter aus den verschiedenen Gemeinden, von Flensburg bis nach Lüneburg, rüber nach Lübeck und bis nach Stade. Und da kam der Harald Sommerfeld, der war früher Pastor in der MV-Gemeinde in Berlin-Spandau. Jetzt ist er Leiter gemeinsam für Berlin. Und er erzählte sehr stark von der diakonische evangelistischen Auftrag der Gemeinde. Und dieser Mann hat echt ein Herz für Gerechtigkeit. Er setzt sich dafür ein, für Menschen, die wirklich ungerecht behandelt werden. Und er hat gestern mit uns einen gewissen Durchlauf durch die Geschichte der letzten 200 Jahre in der Gemeinde, wo Gerechtigkeit von der Gemeinde wirklich gefordert wurde. Zum Beispiel, er fing damit an, mit gewissen Predigern, die wir vielleicht gehört haben, wie Wesley oder Finney, die Erweckungsprediger waren, die wirklich da auch auf ihr Fahne ganz groß soziale Gerechtigkeit geschrieben haben. Die Abschaffung von der Sklaverei, was zuerst in England passierte, wurde hauptsächlich von Christen erst einmal vorangetrieben. In Amerika waren es die Christen, die es leider ein bisschen beibehalten wurden im Süden, bis genug andere aus dem Norden das wollten. In England war es so, dass die Gründer der Methodisten, der John Wesley, sehr stark dafür kämpfte, für Gewerkschaften, weil die Arbeitsbedingungen von den Menschen so grässlich waren, dass er es nicht ertragen konnte. Und er sagte, wie stark sind wir involviert aus Gemeinden, der Harald Sommerfeld gestern, dass soziale Gerechtigkeit bei uns tatsächlich stattfindet. Nun, wir haben ein sehr großes und ein sehr dicht gewebtes soziales Netz in diesem Land. Aber dennoch fallen viele Menschen hindurch. Es gibt wirklich bei uns im Christuszentrum Itzehoe jede Woche Leute, die zu unserer Suppenküche hinkommen und Essen bekommen, wo sie sonst nicht so haben könnte. Wir haben eine Tafel hier in dieser Stadt, in dem Leute wirklich hingehen und Woche für Woche Lebensmittel bekommen, wo sie sonst nichts hätten. Wir haben sogar hier bei uns einiges an Armut. Und da ist die Frage, wo begegnen wir das mit der Liebe von Jesus? Haben wir einen Hunger, haben wir einen Durst in uns, dass Gerechtigkeit geschieht? Diese Leute werden es erleben. Nun, man kann denken, wie man will, aber ich fand es sehr, sehr interessant, dass gestern eine Person aus der Flensburger Gemeinde nicht bei dieser Tagung dabei sein konnte. Er war Gemeindeleitungsmitglied und er sagte, mir war es wichtiger, dieser Mitglied, gestern bei der Demo gegen Atomkraft zu sein, als dann bei der Sitzung. Vor ein paar Jahren hätten wir vielleicht gelächelt. Jetzt denken wir, wer weiß. Wo ist ein Sinn dafür? Wo ist ein Hunger da, zu sorgen, dass es gerecht und fair in unserer Welt zugeht? Wo haben wir wirklich ein Verlangen zu sehen, dass Gottes Gerechtigkeit nicht nur in der Gemeinde, sondern auch da, wo wir sind, Fuß fasst? Oder haben wir unsere Scheuklappen nur auf und drehen uns ein bisschen davon weg? Gerechtigkeit. Vers 7. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen oder auch erfahren. Wo sind wir barmherzig? Wo bekommen wir, wo erfahren wir, wo spüren wir, dass andere mit uns barmherzig sind? Wir kennen das alle. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es dann zurück. Wie man miteinander umgeht, das prägt sehr stark die Atmosphäre. Wenn man freundlich zuerst ist, bekommt man häufig auch diese Freundlichkeit zurück. Wo üben wir ganz konkret in dieser Welt Barmherzigkeit? Wo lassen wir Gnade vor Gericht gelten? Oder wo pochen wir auf unser Recht und sagen, so ist das und so muss es sein? Jesus fordert uns heraus zu sagen, mein liebes Kind, du hast von mir so viel an Barmherzigkeit erfahren. Wo bist du mit deinen Geschwistern, deinen Mitmenschen barmherzig, wie ich das mit dir schon lange bin? Vers 8, glücklich sind, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Wir haben durch das Blut Jesus ein Geschenk bekommen, ein reines Herz. Das Alte Testament sprach davon schon, dass Gott unser steinernes Herz herausreißen möchte und uns ein Herz geben aus Fleisch, ein Herz, was für ihn schlägt, ein Herz, was wirklich beweglich ist. Wenn wir barmherzig sind, dann erfahren wir, was es heißt, dass unser Herz für etwas schlägt. Gott möchte uns ein reines Herz geben. Er möchte unsere Sünden vergeben und wir möchten eines Tages Gott sehen. Ich hoffe, das ist auch ein Teil von unserer Sehnsucht, Gott zu sehen. In seiner Herrlichkeit, wie es eines Tages so sein wird. Vers 9, glücklich sind, die Frieden stiften, denn Gott wird sie seine Kinder nennen. Selig sind die Friedfertigen. Wo stiften wir Frieden? Wo sind wir als Vermittler dabei? Wo sind wir dabei zu sorgen, dass es zwischen zwei Parteien, die sich verfeindet haben, dass es wieder gut wird? Oder sind wir dabei, wieder Unruhe zu stiften? Gott hat uns dazu berufen, wirklich Frieden zu stiften. Dann werden wir uns Gottes Kinder uns nennen können. Frieden stiften bedeutet, aufeinander zugehen. Frieden stiften bedeutet, auf das eigene Recht zu verzichten. Frieden stiften bedeutet auch, zuzuhören. Und zu verstehen, welche Ängste, welche Bedürfnisse, welche Sorgen im Hintergrund sind und nicht nur die Vorwürfe, die im Vordergrund da zu hören sind. Vers 10, glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben, denn ihnen gehört Gottes neue Welt. Schön, wir werden verfolgt. Schon wieder, Herr, also nein, das habe ich mir nicht so vorgestellt. Doch, glücklich sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden, die um seines Namens willen. Wir erleben in unserer westlichen, postchristlichen Welt wenig Verfolgung. Ein paar Nachteile schon. Wo leben wir? Unser Christsein so, dass es ein bisschen sogar aneckt. Vers 11. Jesus wandelt etwas. Nicht mehr glücklich seid oder glücklich sind, sondern glücklich seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schämen und verfolgen und reden allerlei Übels gegen euch, so sie daran lügen. Glücklich könnt ihr sein, steht bei mir, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Es könnte passieren, dass es nicht nur um Verfolgung geht, sondern es stärker wird. Vers 12, ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genau so haben sie die Propheten früher auch verfolgt. Jesus hat das damals gesagt und er sagt es auch noch heute. Wenn wir tatsächlich das tun, was vorher da ist, dann ecken wir an. Dann werden wir in dieser Welt als unbequem gesehen werden. Weil wir gegen den Strom schwimmen. Weil wir da ganz anders uns verhalten, als unser Kodex der Gesellschaft das so vorgibt. Und da wird es auch Konsequenzen geben für uns. Ich lese weiter und damit komme ich zu dem letzten Punkt jetzt hier. Das ist Vers 13 bis 16. Da steht, ihr seid für die Welt wie Salz. Wenn das Salz aber fade geworden ist, wodurch soll es seine Würzkraft wieder gewinnen? Es ist nutzlos geworden. Man schüttet es weg und die Leute treten drauf herum. Ihr seid auch das Licht, das die Welt erhellt. Eine Stadt, die hoch auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet ja auch keine Öllampe an und stellt sie unter einem Eimer. Im Gegenteil, man stellt sie so auf, dass sie allen im Haus Licht gibt. Genau so soll euer Licht vor alle Menschen leuchten. Sie werden eure gute Taten sehen und euer Vater im Himmel dafür loben. Ich habe das Gefühl, dass wir, auch ich kann mich da mit ins Boot auch holen, wir sind fade geworden mit unserem Christsein. Es ist schon nett, Jesus zu kennen. Es ist sehr schön, zusammenzukommen. Es fühlt sich gut an, ihm Lieder zu singen. Aber ich merke wenig von dieser Kraft. Diese Kraft, wenn wir diese Verse von der Seligpreisung anschauen. Diese Kraft, was es heißt, arm vor Gott zu sein. Diese Kraft, was es heißt, friedfertig zu sein. Nach Gerechtigkeit zu hungern, barmherzig zu sein, reines Herz zu haben, Frieden zu stiften und daraufhin bereit zu sein und sogar zu erwarten, dass es aneckt und dass es dann für uns Nachteile gibt. Wir sind so, wie Jesus es sagt. Wir haben ein Licht in uns und wir deckeln das. Wir gehen raus in der Welt und dann unser Licht ist verborgen. Bloß keiner so sehen, dass Jesus in mir lebt. Ich möchte nicht auffallen. Ich möchte nicht würzen. Ich möchte nicht etwas beeinflussen und etwas verändern. Jesus sagt, Salz wie das, was fade geworden ist, kann man nur noch wegschmeißen. Kann nur noch auf der Straße, dass man das drauf trampelt. So darf es nicht sein. Unser Christsein muss für uns eine praktische Auswirkung haben im Alltag. Nicht nur hier, wo es schön und toll ist unter sich, sondern die Welt da draußen, in der Jesus uns hineingestellt hat, muss auch sehen, schmecken, hören und erleben, dass Christus in uns lebt und andere Maßstäbe für uns gelten. Und Gott hat versprochen, dass wenn wir leiden, dass wir Trost finden werden. Dass wenn wir friedfertig sind, dass wir die Erde besitzen werden. Dass wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dursten, dass wir satt werden. Dass wenn wir barmherzig mit anderen sind, dass wir auch Barmherzigkeit selbst erfahren werden. Wenn wir reines Herzen sind, werden wir Gott sehen eines Tages. Und wenn wir Frieden stiften, werden wir auch sein Kinder genannt werden. Da darf ich mich, da darf ich uns fragen und wiederum herausfordern. Herr, wo darf ich mehr Licht sein für dich? Herr, wo darf ich mehr Salz sein für dich? Wo mangelt es daran, meine Armut vor dir zu erkennen? Wo mangelt es, wenn ich traurig bin, dass ich andere Dinge zu Trost suche und nicht in deine Arme laufe? Wo mangelt es bei mir mit meiner Friedfertigkeit? Wo mangelt es mit meiner Gerechtigkeit? Wo mangelt es bei meiner Barmherzigkeit? Wo hat es nicht geklappt bei einem Friedenstiften? In meinem eigenen Leben, wo ich mit Menschen lebe, wie auch mit anderen, die ich da sehe. Herr, wo habe ich es dir übel genommen, wo ich Nachteile erleiden musste für deinen Namen, anstatt zu danken und das als Ehre betrachten zu können? Salz und Licht bedeutet, Einfluss auf anderen und auf diese Gesellschaft zu nehmen. Wir aus Freikirchen in Deutschland werden nicht wahrgenommen. Es gibt uns nicht. Ja, auch 400, 500.000 Leutchen, was ist das? Wir werden noch niemals wahrgenommen, dass es uns gibt. Ja, es gibt Vereine, die wirklich wesentlich mehr Leute haben in ganz Deutschland. Kaninchenzüchter zum Beispiel. Gibt es mehr? Und was ist mit uns? Wo sind wir mit unser Licht? Wo sind wir mit unser Salz? Wo prägen wir die Welt um uns herum? Es braucht nur 1, 2, 3, 4, 5 Leute zu geben, die wirklich eine ganze Veränderung in Bewegung bringen kann. Gott möchte gerne dich, Gott möchte gerne uns benutzen, gebrauchen, um etwas in Bewegung zu bringen. Wir haben gestern Abend und auch heute Abend in der Gemeinde, Baptistengemeinde hier vor Ort, gab es ein Musical. Und am Anfang von dem Musical hat der Pastor der Haseburg berichtet von einer schwarzen Frau, die einmal im Bus sitzen geblieben ist. Obwohl ein Weißer hinkam damals in den 50er Jahren und sagt, steh auf, ich will meinen Platz haben. Denn damals in der Segregation, diese Rassentrennung, muss eine schwarze Frau aufstehen, wenn ein weißer Mann hinkommt und sagt, das ist mein Platz, ich will mich hinsetzen. Sie war zu müde, sie wollte nicht, sie hat Leid gehabt. Und anhand von einer einzigen Frau, der wirklich zivile Courage bewiesen hat, sie war wirklich müde, entstand eine ganze Bewegung. Anhand von dieser Rassentrennung in den Vereinigten Staaten nicht mehr da ist, gesetzlich. Nelson Mandela, ein einziger Mann, hat jahrelang wegen dieser Apartheid da angekämpft, wegen Rassentrennung in Südafrika. Gott kann wenige Menschen benötigen, um ein ganzes gesellschaftliches System zum Fall zu bringen. Werden wir das tun, wozu er uns berufen hat. Lass uns wirklich Salz, lass uns wirklich Licht sein, da wo Gott uns hingestellt hat. Und es braucht nicht groß sein, es kann klein sein. In der Familie, in einem kleinen Arbeitsbereich, in der Nachbarschaft. Gott fordert uns hiermit heraus. Wo darfst du ganz neu, diese Woche, diesen Monat, diesen neuen Jahr, Salz und Licht für ihn sein?